Sind wir wie bei diesem Thema, he? Er mag sich erinnern. Wie ist es so? Du bist gläubig, du strahlst Jesus ab auf irgendeine Art. Und da kommt ein Kollege, eine Freundin aus dem Verein oder irgendwo her und sagt, hey, du bist doch Christ und du kennst doch Jesus. Wie ist er denn so? Wer von euch hat sich die letzte Zeit auch ein bisschen Gedanken gemacht über das, wenn du so herausgefordert wirst? Könntest du gerade loslegen? Wie ist das so? Vor 2 Jahren habe ich gesagt, ich würde euch am liebsten mit dieser Frage impfen. Wie ist es so? Wie würdest du Jesus beschreiben? Was für ein Bild von ihm würdest du jemandem vor Augen malen? Kämst du vielleicht sogar in Schwärmen? Ich sehe es, ich muss so lange über das Thema reden, bis ihr alle nur darauf warten, bis endlich jemand kommt und euch das fragt. Sagt, hey, wie ist er so? Ja, wie ist er so? Ich war kürzlich an einer Hochzeit von einer Tochter von meinem Bruder. Und ihr kennt das vielleicht auch dann am Abend so. Da tun die Eltern, meistens sind es die Eltern, ein paar Worte zu ihren Kindern sagen, oder? Bildli als Baby und so ein paar Meilensteine und so. Mein Bruder, als er angefangen hat, über seine Tochter reden, über die Tirza, das hat mich tief, tief berührt. Er hat so ein geniales Bild von dieser jungen Frau gemalt. Hey, ich habe gedacht, wenn mein Vater auch nur annähernd mal etwas so zu mir gesagt hat, meine Jugend wäre anders verlaufen. 100%ig. Der hat ja 10 Kinder, gell? Noch ganze Schuppel, wenn ich da drin war, dann dachte ich, hey, wie wirkt das auf die anderen Kinder? Gell, das schwarze Schaf in dieser Familie. Der hat das Automech angefangen, abgebrochen, trinkt, geht in den Ausgang, raucht. Und der andere Vater, der Vater vom Bräutigam, er hat dann einfach auch so ein paar Meilensteine gebracht. Aber mich hat das so bewegt. Und ich dachte, hey, wenn wir Menschen das so gut können, wie gut kann das Gott erst auch über uns, über dir und über mir? Was würde er sagen? Und nochmal, was für ein Bild würdest du jemandem vor Augen malen, wenn dich wirklich jemand fragt und sagt, hey, wie ist dein Jesus? Wie ist er denn? Kommt da ein bisschen etwas mehr daher, wie nur ein paar fromme Floskeln? Ein bisschen bös gesagt. Die Geschichte von heute ist von einer Frau, die fremdgegangen ist, und ich will euch dort mit reinnehmen. Und es geht darum, in dieser Geschichte irgendwie rauszufiltern. Ja, wie ist er denn? Wie hat sich Jesus dargestellt in dieser Geschichte? Also wir sind am Laubhüttenfest. Du bist mit der Maus im Bild. Wir sind am Laubhüttenfest, Jerusalem. Eines von diesen 3 grossen Festen, wo Gott dem Volk Israel gesagt hat, ich will, dass ihr das feiert. Und das war ein Wallfahrtsfest. So viel mehr ist, hat Gott gesagt, Männer müssen dort erscheinen. Und haben natürlich Frauen und Kinder mitgenommen. Und es ist ein Fest, das 7 Tage gegangen ist. Also nicht irgendwie so eine kurze Party, mal am Abend oder am Morgen, sondern eine Woche lang, 7-Tages-Fest. Und wir lesen dann im Johannes rein, dass Jesus in der Mitte vom Fest auftaucht ist und angefangen hat zu lehren. Und die Zuhörer, die sind wirklich, wirklich geteilter Meinung gewesen. Die einen, die haben gestaunt, dass er die Schrift so gut kennt, das Alte Testament. Und er hat gesagt, wieso kennt er das so gut? Der ist ja gar nicht ausgebildet. Das ist interessant. Also man hat gewusst, dass er keine Tora-Schule besucht hat. Andere haben gesagt, ja, das ist wirklich ein guter Mensch. Und wieder andere haben gefunden, ja, wahrscheinlich, das ist ein Volksverhetzer, der ist dämonisiert. Die einen haben gefunden, das ist ein Prophet. Und andere haben ganz zaghaft gesagt, und könnte das der Messias sein? Ich habe gesagt, dummes Zeug, Messias kommt nicht aus Galiläa. So ist es hin und her gegangen. Unter anderem sind dort auch Tempelsoldaten dabei gewesen. Die Pharisäer haben ihnen den Auftrag gegeben, Jesus zu verhaften. Sie hatten einen Haftbefehl gehabt. Und sie sind dann auch dort auftaucht und sind selber dermassen berührt gewesen von dieser Lehre von Jesus, dass sie ihn nicht verhaften können. Sie haben ihn nicht verhaften. Sie sind unverrichtete Sachen wieder abgezogen, kommen zurück zu ihren Auftraggebern, zu den Pharisäern und Schriftgelehrten und sagen, hey, sorry Leute, so etwas haben wir noch nie gehört. Noch nie hat ein Mensch so gesprochen wie dieser Mann, wenn sie sich gerechtfertigt. Und dann sind sie natürlich hässig geworden. Ja, habt ihr euch auch überschnorren lassen und überhaupt. Dieser Tag geht zu Ende. Alle sind heimgegangen und Jesus hat sich auf den Ölberg zurückgezogen. Ein bevorzugter Ort von ihm, wo er sich immer wieder aufgehalten hat. Und dort knüpft noch eine Geschichte von dieser Frau an, die fremdgegangen ist. Am anderen Tag kommt Jesus vom Ölberg zurück nach Jerusalem, geht in den Tempel, früh am Morgen heisst es dort, und sofort sind alle Leute, die auch schon da waren, eben, es ist ja Fest, es sind Festtage, alle Leute sind sofort zu ihm angeströmt. Die einen strömen raus. Gut. Also Jesus hat in der kürzesten Zeit wieder ganz grosse Zuhörerschar um sich. Stellen wir vor, er hat so einen Kreis gemacht. Das heisst, er ist angesessen und er hat sie ja von Lehren. Er hat sie ja von Lehren über das Reich Gottes und über das, was Gott von den Menschen will. Und es war spannungsgeladen, wenn wir jetzt am Vortag denken. Gell? Er lehrt und redet und die Leute hören zu und plötzlich kommt eine Unruhe rein. Irgendwo hinten bei den Zuhörern merkt man, da passiert etwas, dann teilt sich die Menschenmenge und eine Frau wird ziemlich unsanft mitten in den Kreis hineingestossen. Hinterdrein kommen die Pharisäer und Schriftgelehrten und wahrscheinlich auch eben wieder so Tempeldiener, Tempelsoldaten. Da sind die, die sich dann die Handdreckung machen müssen. Und es ist eine Unruhe und die Frau steht mitten in dem Kreis hinein, alle sehen sie und dann sagen die Pharisäer zu Jesus, Meister. Das ist natürlich politische Correctness. Eigentlich haben sie ganz anders über ihn gedacht, aber in der Öffentlichkeit ist es nicht schlecht, man tut ihn so ansprechen. Es ist eben das Volk gegen sich. Meistens haben die Frau beim Ehebruch verwünscht. Und nach dem Gesetz von Mose, wo ja Gott dem Mose gegeben hat, muss sie gesteinigt werden. Also, es ist früh am Morgen. Irgendjemand hat gesehen, die Frau zu einem Haus rauskommen, wo sie nicht daheim war. Und es hat jemand auch nur angeklagt werden und schlussendlich verurteilt werden aufgrund von 2 oder 3 Zeugen. Sonst hätte nichts laufen. Also mindestens 2 Leute, vielleicht 3 Leute, haben das am Morgen gesehen. Dass sie irgendwo zu einem Haus auskommt, wo nicht ihr Zuhause ist. Und haben das gemolden und sie ist verhaftet worden und steht jetzt dort mit in dem Kreis rein. Und die Pharisäer wollen von Jesus wissen. Sie sagen, was sagst du da dazu? Ich kann mir vorstellen, dass die Spannung extrem gestiegen ist. Und Jesus, er sitzt ja, plötzlich bückt er sich hervor und fährt im Sand an zu schreiben. Die Pharisäer, sie haken nach und sagen, Rabbi, Meister, du musst doch etwas sagen, du musst dich doch entscheiden. Und dringen auf ihn und er lässt sich einfach einen Moment knurren und murren. Und dann schaut er plötzlich auf, richtet sich plötzlich auf und sagt, okay, die von euch, die ohne Sünde sind, die sollen doch anfangen, einen Stein zu rühren. Und dann ist es ruhig gewesen. Die ersten aus dieser Anklagegruppe, die gegangen sind, das waren die Ältesten gewesen. Und ich glaube, das muss man ihnen zu gut halten. Die Jüngeren, die zu dieser Anklagegruppe gehört haben, die haben sich vielleicht nicht so ring mit dem abgegeben. Aber die Ältesten, und das hat wahrscheinlich auch etwas mit Weisheit zu tun, haben gewusst, okay, ich muss glaube gehen. Am Schluss ist niemand mehr von den Klägern rum. Nur noch die Zuhörer, die am Morgen früh von Jesus sich lehren und unterrichten, und die Frau in der Mitte. Und dann irgendwann schaut Jesus auf und sagt, Frau, wo sind deine Kläger? Und sie sagt, Herr, sie sind niemand mehr da. Und dann sagt er, und da kennen die wahrscheinlich alle, sagt er, hey, ich verurteile dich auch nicht. Gang und mach's nicht mehr. Ich glaube, wir können uns gar nicht wirklich vorstellen, wie emotional geladen, dass die ganze Geschichte, die ganze Situation war. Ich tue euch jetzt mal noch den Text einblenden. Tönt einfach mal für euch noch leislich, ja. Einfach für euch noch mal durchlesen und noch mal auf euch wirken lassen. Ich glaube, etwas, was von Jesus zum Ausdruck kommt, ist, er hat keine Angst vor Menschen. Ich weiß nicht, ob ich am nächsten Tag wieder zurückgegangen wäre, nachdem er mich fast verhaften wollte. Und ich eine ganze Zeile der Leute gegen mich gehabt, eine ganze Zeile von Leuten für mich. Wenn man sagt, wie ist Jesus? Jesus hat keine Angst vor Menschen. Also die Frau ist frischer Tat ertappt worden und ich habe mich gefragt, wo sind die 2 bis 3 Zeugen gewesen? Sind die auch dabei gewesen bei dieser Anklägerschar? Sind sie auch mitgekommen? Und ich habe mich an eine Situation erinnert, vor vielen Jahren, da haben wir bei uns in der Gemeinde etwas gehabt, nur zu sagen, das ist nicht einfach Geschichte von früher, gell? Wir Menschen, wir haben uns in dem Sinn ja nicht einfach verändert, wir leben mit den gleichen Herausforderungen, wir leben mit den gleichen Anfechtungen. Wenn mir erinnert, schon mal eine Frau zu mir kam und hat gesagt, hey Josef, diese Woche bin ich am Morgen früh unterwegs gewesen und da kommt eine Frau von unserer Gemeinde aus einem Haus raus, wo sie nicht reingehört. Du denkst, okay, was machst du, wie reagierst du da? Die Pharisäer haben gesagt, man muss sie steinigen nach dem Gesetz von Mose. Es gibt 2 Bibelstellen, 3. Mose 20,10, dort lesen wir, wenn jemand mit der Frau eines anderen Israeliten Ehebruch begeht, müssen beide getötet werden. Der Ehebrecher und die Ehebrecherin. Und 5. Mose 22, wenn ein Mann dabei ertappt wird, dass er mit der Frau eines anderen schläft, müssen alle beide sterben. Ihr müsst das Böse aus Israel entfernen. Dann habe ich mich plötzlich gefragt, ja, wo ist eigentlich der Mann? Wo sind die Zeugen? Wo ist der Mann? Was ist los? Haben sie den nicht gefunden? Aber ich ganz bestimmt gewusst, wer es ist. Also, es gibt ein paar Fragezeichen da drin. Und dann habe ich mir auch überlegt, wie läuft das mit der Steinigung ab? Wie läuft es mit der Steinigung ab? Ich habe hier ein Bild aus unserem realen, aktuellen Leben, wo man sieht, wie heute zum Teil Steinigungen ablaufen, dass man die Leute so eingraben und dass auch der Oberkörper noch rausschaut und der Kopf und so. Und nachher rührt man so lange Steine, bis sie tot sind. Eigentlich hätten die Zeugen müssen die ersten Steine rühren. Die Frau haben gesehen, aus dem Haus rausgekommen, in einem Haus, wo sie nicht angehört. Die hätten müssen die ersten Steine rühren. Und ich habe gedacht, hey, da überlegst du dir vielleicht 2 oder 3 Mal, ob du jemanden einfach anklagst. Oder vielleicht als falsche Zeugen auftrittst. Stell dir vor, du müsstest den Knopf drücken beim elektrischen Stuhl. Stell dir vor, du müsstest Giftspritzen geben. Stell dir vor, du müsstest Guillotine bedienen. Stell dir vor, du müsstest jemanden hängen. Einfach weil du gesehen hast, das ist nichts für zarte Gemüter. Und vielleicht hat die Frau auch so Steinigungen miterlebt. Das hat einfach zum Strafrecht gehört damals. Man kennt das vielleicht vom Mittelalter her, da hat es kein Handy und kein Fernsehen und gar nichts gegeben. Also mit was hat man sich unterhalten? Ja, wenn jemand wieder mal öffentlich hergerichtet worden ist, oder? Gehängt oder auspeitscht. Dann ist das Volk zusammengelaufen, hat Krämer rum gehabt, Kind und Kegel ist gekommen, wir haben vielleicht noch Zeug angerührt, faule Früchte und so. Das war so ein Ereignis gewesen. Vielleicht hat die Frau auch schon Steinigungen miterlebt und hat gewusst, wow, hey, ich weiss, was auf mich wartet. Ich habe mich so verführen lassen, ich habe so selber nachgegeben. Und das ist ihr alles vor Augen, während sie dort in der Mitte steht. Und ich habe mir auch überlegt, wie lange geht das eigentlich, bis jemand tot ist, wenn man ihn mit Stein zu Tod rührt? Wie lange geht das? Ich denke, wenn Steine nur den Oberkörper treffen, dann geht es vielleicht noch lang. Das hält noch lang aus. Aber am Kopf ist schon heikel. Man sieht es auf dem Bild. Ich weiß nicht, wie gut dass man es hier sieht. Ein blutiger Kopf. Also, wenn man sich das so ein bisschen vor Augen führt. Und die Todesstrafe hat schon auch noch im Alten Testament eine selbstverständliche Praxis gewesen. Die Todesstrafe hat gegolten, wenn du jemand anderen umgebracht hast, sei es vorsätzliche Tötung oder Mord. Todesstrafe hat es gegeben im Menschenraub. Wenn Kinder ihre Eltern geschlagen oder verflucht haben, hat es Todesstrafe gegeben. Sex mit Tieren, hat Todesstrafe gegeben. Zauberei, Götzendienst hat Todesstrafe gegeben. Und da wie Ehebruch. Und das Verrückte ist ja, eigentlich haben die Pharisäer gar nicht eine Antwort von Jesus. Sie haben ihm eine Falle gestellt. Sie wollten versuchen, dass er irgendetwas Falsches sagt, damit sie ihn doch noch verhaften können. Denn er hat Barmherzigkeit verkündet. Und sie wollten, dass das göttliche Gesetz zur Anwendung kommt. Und so ganz spontan haben wir gedacht, okay, Jesus kann nur Ja oder Nein sagen, oder? Denken wir im ersten Moment. Und beides ist irgendwie nicht recht. Beides kommt nicht gut an. Und ich kann mir vorstellen, dass sie ziemlich überrascht gewesen sind über seine Antwort. Zuerst einmal, dass er gesagt hat, hey, wer ohne Sünde ist, soll den ersten Stein rühren. Und später natürlich auch, dass er die Frau begnadigt. Und ich glaube, da kommt die nächste Facette von Jesus raus, Weisheit. Weisheit. Wir kennen das vor allem vom Salomo, gell? Blitzgescheiter Kerl. Also nicht mit Intelligenz zu verwechseln, sondern Weise. Und Jesus, der hat ja das alles erfunden, ist ja Oberweise, oder? Jesus ist die Weisheit in Person. Und hast du gewusst, er hat mich auch wieder an den Vers erinnert, das heisst, wenn ihr mal vor Gericht geschleppt werdet wegen Jesus, überlegt euch nicht im Vorfeld, was ihr alles erzählen wollt, sondern der Heilige Geist wird euch in dem Moment Weisheit geben. Und Jesus ist in dieser Situation voll Mensch. Und er hat auch die Weisheit von Gott gebraucht, um so eine Antwort zu geben. Und dann sagt er dieser Frau, ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Wie oft habe ich schon von Christen gehört, dass sie den Vers zitieren und in erster Linie nur den ersten Teil und den zweiten Teil einfach weggelassen haben. Keine Ahnung warum. Entweder haben sie ihn nicht richtig gekannt oder sie haben das nicht gern gehört. Dass Jesus zwar sagt, hey, ich vergibe dich, ich verurteile dich auch nicht, geh, aber mach es nicht mehr. Und das ist Jesus, das ist beides. Die Gerechtigkeit, Vergebung. Und was mich auch interessant dunkt hat, es ist eigentlich verrückt. Ich weiß nicht, wie manches von euch schon fremdgegangen ist in Gedanken. Und aufgrund von dem würdest du gesteinigt werden im Alten Testament. Und vielleicht denkst du mal, das passiert. Nein, vielleicht denkst du aber, vielleicht denkst du mal ich gehe sicher nie fremd. Und Jesus wird mir schon helfen, wenn ich einmal in Versuchung komme. Und vielleicht hat die Frau das auch gedacht. Und ich hatte letztens einen Traum, wo ich genau in so einer Situation drin war. Ich war drauf und dran, Ehebruch zu begangen. In einem Traum. Und die Gefühle, die sind so etwas von massiv gewesen, ich kann es fast nicht ausgehalten, mich zu beherrschen. Und vielleicht wissen die einen von euch auch, wie sich das anfühlt. Es ist gar nicht so einfach, wenn die Hormone verrückt spielen. Man macht das nicht einfach so. Was hier spannend ist, dass die Grösse des Vergehens und die Grösse der Strafe zeigen eigentlich auch die Grösse der Barmherzigkeit. Oder vielleicht anders gesagt, was für einen Stellenwert hat Ehe bei Jesus? Die ganze Geschichte redet davon, dass Ehe in den Augen von Gott etwas unglaublich Wichtiges ist. Katholiken sagen, das ist ein Sakrament, oder man könnte sagen, das ist etwas Heiliges, oder wie man immer sagen will. Aber dass du wegen Ehebruch, nur weil du mal eine Abschwenkung gemacht hast, gesteinigt wirst, das ist doch heftig. Also wenn man das in unserer Zeit hört, in unserer humanistischen Zeit, würde ich sagen, hey, geht es euch noch? Das ist ja völlig gesponnen. Das ist so etwas von masslos übertrieben. Nein, es redet davon, wie wertvoll, wie viel Gewicht, das Gott der Ehe gibt. Und das hat mich schon wieder ganz neu berührt. Und dachte, wow. Gell, in einer Zeit, wo alle mit allen schlafen, oder? In der heutigen Zeit in der Welt, alle pennen mit allen. Es gibt Plattformen, wo du dich melden kannst. Hey, hallo, ich hätte gerne Sex, hast du auch gerne Sex? Das ist unsere Welt. Also, die Steinigung hat nicht stattgefunden. Steinigung hat nicht stattgefunden. Oder doch? Hat sie doch stattgefunden? Natürlich hat sie stattgefunden. Am Kreuz. Am Kreuz hat Jesus die Steinigung der Ehebrecherin auf sich genommen. Und die Geschichte ist wie ein Trailer von einem Kinofilm. Eine Vorschau. Er war ja gar noch nicht am Kreuz. Er hat ihr vergeben und anderen vergeben, obwohl er selber gar noch nicht die Erlösung geschaffen hat am Kreuz. Aber die Handlung mit dieser Frau und die anderen Geschichten ist so wie ein Scheinwerfer, der vorstrahlt auf etwas, das noch passieren wird. Und ich glaube, auch da unterliegt uns manchmal ein böser Fehler. Barmherzigkeit ist nie billig. Die ist nicht billig. Das ist nicht einfach, okay, komm, schwamm drüber, lass es, ist gut, geh heim. Ich sage, nein, Gerechtigkeit braucht immer einen Ausgleich zwischen Sünde und Strafe. Und ich glaube, das muss uns auch wieder ganz neu bewusst werden. Barmherzigkeit ist nicht einfach so ein Weichspüler. Und darum, Jesus hat, das ist vielleicht ein nächster Wesenszug von ihm, ich glaube, Jesus war ungeduldig. Er hat so darauf gewartet, bis er den Menschen vergeben konnte. Er hat so darauf gewartet, bis er endlich am Kreuz ist, so komisch, wie das vielleicht im Moment auch tönt. Weil er gewusst hat, dann nehme ich alle Strafe auf mich. Und es kann allen vergeben werden, die das wollen. Und ich habe letztens ein Zitat gelesen, da hat einer gesagt, hey, Sünde ist gar nicht das Problem. Sünde ist nie das Problem. Das Problem ist, dass wir Menschen mit diesen Sachen nicht zu Jesus gehen. Er hat gesagt, hey, das ist das Problem. Und dass es möglich ist, dass die Frau nicht gesteinigt worden ist, ich glaube, das hat mächtig zu reden in dieser Stadt. Mächtig. Da sind ganz viele Leute zusammen. Und wir könnten denken, die Lektion hat dazu geführt, dass noch niemand mehr gesteinigt wird. Er hat leider einfach nicht gelangt. Jesus hat, glaube ich, ein- oder zweimal steinigen. Apostelgeschichte lesen wir vom Stephanus, das gesteinigt haben. Also es hat nicht so eine tiefe Wirkung gehabt, es war wirklich nur gerade für den Moment gewesen. Also das, was Jesus gemacht hat, hat etwas beleuchtet, was eigentlich zuerst noch passieren muss. Es ist wie ein Vorzeichen. Und nochmal zurück zu der Frage, aus dieser Geschichte heraus. Vielleicht sind euch noch andere Sachen zu gekommen, die einem da von Jesus entgegenkommen. Überlegt doch einen Moment, was würdest du sagen aufgrund von dieser Geschichte? Wie kommt einem Jesus da entgegen? Wie ist Jesus so? Wie würdest du ihn aufgrund von dieser Geschichte beschreiben? Gut, zwei, drei Sachen habe ich schon verraten. Aber vielleicht hat jemand noch etwas, wo ich jetzt gar nicht gedacht habe. Wäre noch ein Vorschlag? Wie können wir das Bild abrunden von Jesus in dieser Geschichte? Pierre?
Mir ist immer wieder dass er einfach am Boden ruht und man schreibt am Boden. Man weiß nicht, was er geschrieben hat, aber die Zeit, die ist einfach vergangen. Und in dieser Zeit haben sie die Ankläger von dieser Frau können ein bisschen abkühlen.
Cool down, ja. Und was würdest du für eine Eigenschaft von Jesus, wie würdest du das sagen?
Konfliktmilder.
Ja. Also für die noch ein Video schauen, der Pierre gesagt, eben, dass Gott den Ankläger auch Zeit gegeben hat, indem er ins Sand geschrieben hat, damit sie ein bisschen Zeit haben, zum Abkühlen und sich Gedanken machen. Ja? Wer hat noch einen Vorschlag? Machen wir gleich nochmal schnell so.
Ich würde sagen, es ist ein Rostumwandler.
Okay.
Du weißt, was ein Rost macht?
Ja, ich weiß. Wir wissen es. Okay.
Man hat ein rostiges Auto, man spritzt dort auf den Rost her und nachher wird der Rost gebunden, sodass er nicht mehr weiter rostet.
Ja, ganz genau. Danke, wer hat noch aufgeschreckt? Da hinten, Nika.
Ein Friedensstifter.
Ein Friedensstifter? Danke. Da habe ich noch mal etwas gesehen, genau. Marlies.
Gnadenvoll, gnadenvoll.
Ja, ja.
Frei, unabhängig von den anderen, die umstehen.
Absolut, absolut. Frei von Menschenfurcht, keine Angst. Auch nicht von der geistlichen Elite. Hat sonst noch jemand eine Idee? Esther?
Also in dieser Zeit war auch die Frau weniger wert, aber er hat die Frau geachtet. Also Menschen, ein Menschenfreund wirklich.
Das ist eines meiner Lieblingswörter, wenn es um Gott geht. Irgendwann immer heisst, und Menschenfreundlichkeit von Gott ist in Jesus erschienen. Das ist ein cooles Wort, Menschenfreund. Er ist ein Menschenfreund, ein Freund der Menschen. Ich habe mir auch so ein paar Sachen aufgeschrieben, die zum Teil schon erwähnt haben, denke ich, weise. Wenn mich jemand fragt, wie ist Jesus, würde ich sagen, hey, der ist so weise. Der hat die Antworten. Dort, wo wir sprachlos werden, hat er eine Antwort darauf. Er ist barmherzig, ist gar keine Frage. Gnadenvoll hat mal ins Team gesagt, er ist barmherzig. Also sein Herz geht mit, er ist nicht einfach ein Theologe, oder? Sondern er hat ein grosses und ein weiches Herz für uns Menschen. Er ist überführend. Er hat die Ankläger überführt von ihrer eigenen Situation, ohne sie fertig zu machen. Seine Art von Überführen ist immer gepaart mit Güte. Das heisst, seine Güte treibt uns zur Umkehr. Es ist sein Arm, der um uns leidet und uns zeigt, wer wir sind. Und er war barmherzig aufgrund von dem, was er später am Kreuz gemacht hat. Ich könnte das einfach noch mal sagen. Was habe ich noch gehabt? Ungeduldig. Er hat auch gar nicht mehr gewartet, bis er am Kreuz die Versöhnung für die ganze Welt erwirkt. Er hat unbedingt schon vorher gesehen, ich muss Menschen begnadigen. Ich muss einfach Menschen begnadigen. Und das ist jetzt nicht gerade eine Eigenschaft, mir ein Hauptwort, ich habe gar nicht gewusst, wie man das beschreiben muss. Er ist ein genialer Lehrer. Er ist ein genialer Lehrer, er hat auch recht Widerspruch erzeugt. Also wenn ich jetzt das für mich persönlich zusammenfassen müsste, würde ich vielleicht auch das, was Esther gesagt hat, sagen, hey, er ist ein Menschenfreund. Er liebt Menschen. Er liebt dich und er liebt mich. Wie ist er so? Wie ist er so? Bei 2 Wochen bin ich nicht da, wir haben ein Familienfest. Aber 2 Wochen später machen wir hier weiter mit einer anderen Geschichte. Und ich mache so lange weiter, bis jedes von uns sagt, hey, jetzt bin ich voll sprachfähig. Jetzt warte ich nur noch, bis jemand kommt. Könntest du mich nicht einmal fragen, wie ist Jesus? Okay. So. Es ist ja nachher Cafeteria und vielleicht, bevor über alles andere fangen davon reden, machen es vielleicht wieder mal so und fragen den anderen, hey, wie hast du das gefunden auf Josef? Wie hast du das gefunden? Und nachher können wir über das Wetter reden und über eure Kinder und ich weiß nicht, was alles.